Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Unser heutiges Thema kennen wahrscheinlich viele aus dem eigenen Alltag. Das Gefühl, die Welt kommt nicht mehr zur Ruhe. Kriege, Klimawandel, politische Erschütterungen, gesellschaftliche Gereiztheit und dazu ein Nachrichtenstrom, der kaum noch Pausen macht.
Viele Menschen leben inzwischen mit so etwas wie einem Dauerkrisengefühl, nicht immer im Panikmodus, aber in ständiger Anspannung und in dem Bewusstsein, dass es eigentlich immer irgendwo brennt und dass man selbst kaum noch weiß, wie man darauf reagieren soll.
Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was macht diese Dauerkrise mit uns? Wie hängen Ohnmacht und Überforderung zusammen? Und was hilft wirklich, um wieder handlungsfähiger zu werden?
Ja, und unser heutiger Gast ist Ronja von Wurm-Seipel. Sie ist Journalistin, Autorin und Filmemacherin. Sie hat Politikwissenschaften in München studiert und arbeitete zunächst als Redakteurin im Politikressort der Zeit, bevor sie sich 2013 selbstständig machte.
Bekannt geworden ist sie zunächst durch ihre Arbeit als Reporterin in Kabul. Ihre journalistische Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet. In ihrem Bestseller »Wie wir die Welt sehen« beschäftigt sie sich damit, wie Nachrichten unser Denken prägen und wie wir lernen können, die Welt wahrzunehmen, ohne an ihr zu verzweifeln.
Ja, und außerdem hat sie mit »Zusammen« ein Buch und einen Film vorgelegt, in denen es um die Kraft von Verbundenheit geht. Also genau um die Frage, die auch im Zentrum unseres Gespräches stehen soll. Wie kommen wir raus aus Ohnmacht, Vereinzelung und Dauerkrise und wieder hinein in Handlungsfähigkeit? Das ist ja das Wichtigste.
Mit Ronja von Wurm-Seipel wollen wir heute darüber sprechen, warum Verbundenheit mehr sein kann als ein schönes Gefühl, nämlich ein ganz konkreter Hebel gegen Ohnmacht. Und darüber, wie Mut im Kleinen ansteckend werden kann, in Familien, Nachbarschaften, Teams und Initiativen.
Ja, in diesem Sinne nochmal herzlich willkommen bei Zwei alte weiße Männer, Ronja von Wurm-Seipel.
Hallo.
Ja, Frau von Wurm-Seipel, wir stellen all unseren Gästinnen und Gästen dieselbe Einstiegsfrage, die da lautet: Was macht Ihnen aktuell persönlich am meisten Sorge, wenn Sie auf das Weltgeschehen blicken?
Das ist momentan eine schwierige Frage, sich für eines zu entscheiden. momentan macht mir am meisten Sorge, mit welcher zunehmenden Selbstverständlichkeit internationale Regeln gebrochen werden und dieses Brechen normalisiert wird. Und damit meine ich nicht nur die vielen Krise und ja auch Kriege, die momentan entstehen und entstanden sind, sondern auch den Umgang mit Menschenrechten, mit Rechten gegenüber Frauen, mit Rechten gegenüber queeren Menschen, auch in Deutschland die politische Behandlung von Rechten von Menschen mit Behinderung, zum Beispiel wenn es jetzt um Sparmaßnahmen geht und so weiter. Also dieses stückweise Verabschieden oder hoffentlich auch nur vorübergehende Verabschieden von eigentlich Mindeststandards, auf die wir uns als Gesellschaft und auch als Weltgesellschaft schon längst geeinigt hatten.
Wenn man, um das auch vielleicht auch direkt aufzugreifen, wenn man im Moment auf die Welt schaut, dann fühlt sich vieles an wie ein einziger nicht endender Krisenmodus. Sie haben es angesprochen, es sind so viele Themen, die krisenhaft uns begegnen. Was macht dieses Dauerkrisengefühl eigentlich mit uns? Psychisch, körperlich, gesellschaftlich?
Also erstmal ist es natürlich schon ein bisschen unterschiedlich, wie wir so drauf sind, wie unser Umfeld ist, wie wir uns auch angewohnt haben, mit Krisen umzugehen, also unsere persönliche Resilienz. Wir wissen aber aus der Forschung, und wir wissen das tatsächlich auch schon sehr, sehr lange, also schon seit über 10, 15 Jahren, dass es einen ganz messbaren und schlimmen und wichtigen Effekt auf uns hat, wenn wir sehr stark mit negativen Informationen umgeben sind. Also das müssen gar nicht nur Nachrichten sein, sind aber bei vielen von uns halt Nachrichten. Mhm. Und dieser Effekt ist eben, dass wir uns ohnmächtig fühlen, dass wir uns klein fühlen, dass wir uns hilflos fühlen, dass wir das Gefühl haben, die Welt ist schlecht und ich kann nichts daran ändern. Oder an manchen Tagen vielleicht sogar, die Welt wird immer schlechter und ich kann nichts daran ändern. Und das Problem bei Ohnmacht ist, dass die sich sehr schnell ausbreitet. Also dass wir häufig dann nicht nur bei diesem einen Bereich denken oder fühlen, ist ja viel mehr ein Gefühl, okay, ich kann da nichts ändern, sondern dass sich das so ausbreitet auf ganz viele Gebiete. Und die größte Gefahr, und das ist eben auch wissenschaftlich wirklich erwiesen inzwischen, dass das passiert, nicht bei jedem, aber strukturell und statistisch passiert, dass wenn wir eben sehr viel negative Informationen um uns herum haben, dass viele Menschen sich dann immer weiter zurückziehen. Also zum Beispiel aufhören, Nachrichten zu konsumieren, kann man noch sagen, ja gut, aber aufhören, wählen zu gehen, schon viel schwieriger. Aufhören, sich in ihren Communities zu engagieren und im schlimmsten Fall sogenannte Apathie, was ist das? Das genaue Gegenteil von Empathie, von Mitgefühl. Also im Prinzip so ein Schutzmechanismus von unserem Körper, der sagt, mir wird das gerade alles viel zu viel, ich höre jetzt mal auf, mitzufühlen. Das ist natürlich als Individuum schon eine wirklich unangenehme Erfahrung. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen andere Menschen und gesellschaftlich natürlich auch eine schlimme Entwicklung, weil eine Demokratie braucht ja als ganz, also wirklich als Basis, dass wir es schaffen, uns in andere Menschen reinzuversetzen und zu verstehen und auch wirklich zu fühlen, okay, diese Person hat eine andere Lebensrealität und da kann ich mitfühlen und daraus können wir dann gesellschaftlich auch die richtigen Schlüsse ziehen und entsprechende Politik bereitstellen.
Und die sozialen Netzwerke verstärken ja noch ganz erheblich das, was Sie gerade als Befund formuliert haben. Aus meiner Wahrnehmung, und auch da gibt es ja Studien, befördern sie einerseits die Einsamkeit und einfach die Flut an negativen Nachrichten, die der Algorithmus ausspeit, sorgt bei vielen, die in den sozialen Medien unterwegs sind, für eine unglaubliche Überforderung. Und von da springt es ja auch über in die Gesellschaft. Und ich frage mich auch immer, wie kann es uns gelingen, diesen Trend, ich sage mal so, mindestens mal zu unterbrechen?
Also ich bin bei sozialen Medien so ein bisschen zwiegespalten, schon sehr auf dem, was Sie auch gerade beschrieben haben. Die Kehrseite davon ist, dass, wenn wir es jetzt mal im ganz Großen betrachten, soziale Medien natürlich schon auch zu einer Demokratisierung erstmal beigetragen haben. Das heißt, diese Gatekeeper-Funktion, die Journalisten und Journalistinnen davor hatten, dass eben die Menschen, die in Medien hauptberuflich arbeiten, bestimmen, worüber wird berichtet und worüber nicht, was auch voll okay ist und war ganz lange Zeit, die gibt es so nicht mehr. Also natürlich gibt es die schon noch, aber die wurde zumindest ergänzt durch die Möglichkeit, dass eben Menschen, die auch strukturell bisher sehr benachteiligt worden sind und vielleicht auch unterdrückt worden sind, sich da schon Gehör schaffen können und auch ihre Communities finden und bilden können. Und das ist schon eine ganz, ganz wichtige Funktion. Ich sage das deshalb, weil jetzt ja auch manchmal so diese Debatte ist von Social Media Verbot und diesen ganzen Sachen bei Jugendlichen. Ich war da tatsächlich auch lange dafür, bevor ich mal sehr viel mit Jugendlichen drüber gesprochen habe. Es hat meine Perspektive sehr verändert. Und gleichzeitig ist es natürlich auch richtig, was Sie sagen, dass es so eine Vielzahl von Nachrichten gibt. Und es ist ja nicht nur eine Vielzahl, sondern, und das ist, glaube ich, wirklich der Punkt, der mir so wichtig ist, diese sozialen Medien sind ja nicht irgendwie so programmiert, sondern die sind ja so programmiert, dass sie süchtig machen. Und dieses Süchtigmachen ist so ein riesiges Problem, weil es wirklich nicht jetzt irgendwie daran an uns liegt, dass wir sagen, ach Mensch, jetzt habe ich schon wieder es nicht geschafft, da von diesem Handy wegzukommen, sondern die sind so programmiert von sehr, 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 sehr vielen cleveren Menschen, dass es uns genau eben nicht gelingt. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Ich finde, so medial gibt es auch auf Social Media beides. Also wenn wir uns jetzt die Redaktion in Deutschland zum Beispiel anschauen, finde ich, sind die Social Media Outlets oft diejenigen, die eigentlich versuchen, eine konstruktivere Berichterstattung zu schaffen. Nicht alle, aber manche. Und eben zumindest die Perspektive auf die Welt immer ergänzen mit der Frage, was können wir tun? Was kannst du vielleicht auch tun? Wo gibt es schon Menschen, die sich einsetzen? Also das gibt es auch. Gleichzeitig ist das nicht das, was der Algorithmus belohnt, sondern der belohnt eben den Weltuntergang und Gewalt vor allem. Ich finde, das ist auch ganz wichtig.
Polarisierung.
Genau, dass wir sehr viel, also physische Gewalt auch sehen tatsächlich und das für unser Gehirn wiederum schwer zu unterscheiden ist, dass das nur in Anführungszeichen ein Bild ist und nicht die Realität, die uns auch passiert. Also das sind natürlich alles Sachen, die dazu beitragen. Um es ein bisschen abzukürzen oder zusammenzufassen, vielleicht finde ich, gibt es da immer zwei wichtige Sachen. Das eine ist, wir brauchen natürlich politische Regulierungen an der Stelle. Wir brauchen auch strukturelle Veränderungen in der Medienwelt nach wie vor, auch in Deutschland. Und gleichzeitig gehört ja zur Realität auch, dass das nicht in den nächsten ein, zwei Monaten oder auch nicht in den nächsten ein, zwei Jahren so vollständig passieren wird, wie wir das brauchen. Und deswegen finde ich es eben auch ganz wichtig, darüber zu sprechen, wie können sich eigentlich KonsumentInnen davor schützen oder damit umgehen oder einen Umgang lernen. Das heißt aber nicht, dass es in der Verantwortung der KonsumentInnen ursprünglich liegt. Das ist eigentlich Verantwortung der betreffenden Strukturen, also Medien und Politik. Aber Solange die es eben nicht ausreichend hinbekommen, ist die Frage auch ganz wichtig, okay, was machen wir denn, damit wir halbwegs gut da durchkommen?
Sie haben das Thema ja schon sehr breit angefangen und haben gesagt, was die verschiedenen Aspekte sind. Gerade Nachrichten und Social Media schaffen ja nicht nur Information, sondern auch ein Gefühl von Unruhe, was automatisch bei der Nachrichtenlage kommt, einer Daueranspannung. Was ist aus Ihrer Sicht der Unterschied zwischen informiert sein über die verschiedenen Medien, aber gerade wenn wir über Social Media auch nachdenken, und sich von Krisen regelrecht besetzen zu lassen?
Also ich finde, zum Informieren, um vielleicht mal damit anzugehören, gehört eben auch, Informationen zu haben darüber, was gut funktioniert und Informationen darüber zu haben, wie wir aus diesen Krisen wieder rauskommen, welche politischen Ansätze es beispielsweise schon gibt, die vielleicht andere Länder erfolgreich verfolgen, um mit diesen Krisen anders umzugehen. Also das heißt, zum Informieren gehört eigentlich ganz viel Konstruktives auch dazu. Ich würde es eher so formulieren, dass wir quasi eine Lücke haben beim Informieren. Also, dass wir uns vor allem darüber informieren, was schiefläuft und viel zu wenig darüber informieren, nicht als Einzelne, sondern als Gesellschaft auch, wie können wir denn mit diesem Schieflaufen, mit diesen Krisen tatsächlich umgehen. Das ist das eine. Das andere, finde ich, ist so, ich will es gar nicht so negativ bewerten, weil dass uns solche Sachen berühren, ist ja erstmal menschlich. Also das viel Schlimmere wäre ja, wenn uns das alles nicht mehr berühren würde. Das heißt, das ist erstmal eine total normale Reaktion auf das, was wir da wahrnehmen. Also wir sehen Bilder von Menschen, die getötet werden, die was auch immer. Dass uns das berührt und runterzieht, ist total normal. Wir sollten eigentlich alle noch viel mehr runtergezogen sein. Nicht jetzt, weil wir das wollen, sondern das ist erstmal menschlich und eine ganz normale Reaktion darauf. Die Frage ist halt, was bringt das? Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist zu sagen, okay, einerseits, ich bin wild entschlossen, diese ganzen Sachen weiter zu fühlen, weil ich nicht abhärten möchte, weil ich mein Herz weich und offen halten lassen möchte. Und das erfordert allein schon Arbeit heutzutage, finde ich. Zumindest geht es mir so. Und die Frage ist dann zu sagen, wie kann ich damit umgehen? Also wenn ich jetzt diesen ganzen Mist um mich rum habe und mich total hoffnungslos und ohnmächtig und ohne Kontrolle und so weiter fühle, wie komme ich da wieder raus? Und ich habe da mich ganz, ganz viel damit beschäftigt und eine kleine Formel in Anführungszeichen entworfen, wobei die nicht sehr mathematisch ist, die heißt Scheiße plus X. Die Scheiße ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Beim X geht es darum zu sagen, was ist denn ein winziger erster Schritt, den ich oder andere Menschen gehen können, um in Richtung Lösung zu gehen. Und ganz wichtig ist eben nicht auf die Lösung zu schauen, weil die gibt es in vielen. Also bei diesen ganz schlimmen Krisen gibt es die halt erstmal nicht, beziehungsweise wir können die nicht als Einzelne herstellen oder eben diese Lösung wirklich fabrizieren. Was wir aber können, ist einen ersten Schritt zu suchen. Und dieser erste Schritt ist deswegen so wichtig, weil er uns aus dieser Ohnmacht rausholt. Und wir Menschen können eigentlich mit Krisen gut umgehen. Also wir haben diese Fähigkeit zur Resilienz in uns. Wenn wir uns aber ohnmächtig fühlen, das ist wirklich ein Gefühl, was sehr, sehr wenige Menschen, und ich würde sogar eigentlich fast sagen alle oder die allermeisten auf jeden Fall, das können wir einfach nicht gut aushalten. Das heißt, das Gegenmittel aus meiner Sicht wäre nicht zu sagen, ich will mich von diesen Krisen nicht mehr berühren zu lassen, sondern ich lasse mich davon berühren, schaue aber immer wieder, was sind denn erste Schritte, die ich tun kann oder wo ich vielleicht auch nur hinschauen kann. Also schaue ich mal, wo sind denn NGOs, die sich einsetzen? Wo sind denn PolitikerInnen, die eine menschlichere Politik machen? Wo sind denn AktivistInnen, die ihre Freizeit dafür aufbringen, um die Welt besser zu machen und darauf auch zu fokussieren, also anders zu informieren quasi und gleichzeitig aber immer wieder auch sich erlauben, und das müssen sich, glaube ich, viele Menschen wirklich aktiv erlauben, zu sagen, ich kann nicht zu allem informiert sein, was in der Welt passiert. Das ist nicht möglich. Selbst wenn wir 24 Stunden am Tag konsumieren würden, nie wieder schlafen würden, es wäre immer noch nicht genug. Und sich selbst zu erlauben, zu sagen, ich darf einen Fokus setzen, ich darf mich auf die Themen beschränken, die mir nun mal wichtig sind, die in meinem Leben eine Rolle spielen und immer wieder zu schauen, wie kann ich selbst ins Handeln kommen, wie kann ich mich auch mit anderen Menschen verbünden, um eben zu merken, diese Ohnmacht, die ist eine Illusion. So real sich die anfühlt, wir sind niemals ohnmächtig. Wir haben manchmal viel zu wenig Möglichkeiten. um was zu verändern. Aber wir haben niemals, und das möchte ich wirklich so absolut sagen, wir haben niemals keine Möglichkeit. Also wir können immer, immer, immer etwas tun, um das Problem um uns herum ein bisschen abzuschwächen.
Würde ich auf jeden Fall auch unterstützen. Die Schritte sind manchmal sehr klein erstmal zu Beginn, überhaupt gar keine Frage. Aber Greta Thunberg hat auch mal alleine jeden Montag vor der Schule gestanden und was daraus geworden ist, haben wir ja alle mitverfolgen können. Aber ein wichtiger Schritt ist ja auch erst einmal, dass ich dann auch in die Aktion komme. Und um in die Aktion zu kommen, muss ich auch erkennen, dass ich tatsächlich erschöpft bin, dass ich mich ohnmächtig fühle und das nicht mehr möchte. Viele, habe ich den Eindruck, spüren das im Hamsterrad nicht. Wie kann ich das selber an mir merken? Jetzt muss ich irgendwas verändern.
Meine Empfehlung ist immer zu sagen, mal sich selbst zu beobachten und diesen Zusammenhang auch zu sehen. Also zu beobachten, wie viel News konsumiere ich eigentlich so jeden Tag und in welchen Situationen und wie fühle ich mich danach und dabei. Das muss gar nicht jetzt 3 Wochen lang sein, können 1-2 Tage sein, mal zu schauen, wie viel News konsumiere ich, wie fühle ich mich dabei. Und wenn ich dann eben merke, ich fühle mich da häufiger danach erschöpft, ohnmächtig, all diese Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, dann wäre meine Empfehlung, jetzt gar nicht irgendwie als moralischer Anspruch, sondern als Tipp tatsächlich, zu sagen, versuch mal zu reduzieren. Versuch mal statt 30 Mal am Tag, und das ist, glaube ich, eine relativ realistische Zahl bei vielen, wie oft wir kurz mal was konsumieren, ja, auf 15 Mal am Tag zu kommen oder auf 10 Mal am Tag. Muss gar nicht unbedingt kürzer sein, aber weniger häufig, weil wir bei Ohnmacht eben sehr lange brauchen, um aus diesem Gefühl wieder so rauszukommen. Es kostet uns ganz, ganz viel Energie. Und wenn wir es dann schaffen, in Anführungszeichen nur 10 Mal am Tag zu konsumieren, statt 30 Mal, dann brauchen wir eben schon viel weniger Energie, um aus dieser Ohnmacht wieder rauszukommen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, meine Erfahrung ist, die Menschen spüren das schon, diese Erschöpfung. Aber viele haben, glaube ich, so einen Blick entwickelt, dass der Fehler bei ihnen liegt. Also, dass sie nur nicht tough genug sind oder nicht sonst wie genug. Also dieses so, wir gehen nicht gut genug damit um. Und deswegen hoffe ich, und das ist eigentlich auch meine Erfahrung in den letzten Jahren, dass es schon hilft, sich einmal klarzumachen, hey, das ist ein Effekt, den negative Nachrichten auf uns haben. Egal wie resilient du bist, egal wie stark du charakterlich bist, das ist ein Effekt, den das hat. Und der kann früher oder später eintreten, aber der tritt ein. Und zu wissen, dagegen darfst du und sollst du dich eigentlich auch schützen. Und ein Effekt, den ich total unterschätzt habe und erst gemerkt habe, als ich mit meinem Buch Wie wir die Welt sehen, ja sehr, 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 sehr viel unterwegs war und auch immer noch bin, dass Menschen mir sagen, ja, aber ich bin doch Demokratin. Mir ist es doch wichtig. Ich muss doch jeden Tag Nachrichten lesen. Und dann eben auch zu sagen, ja, informiert ist wichtig, ohne jeden Zweifel. Ich bin Journalistin, so natürlich finde ich das wichtig. Aber gleichzeitig, das muss halt nicht jeden Tag sein. Also es ist auch voll okay und sogar wichtig, ab und zu mal zu sagen, wisst ihr was, heute lasse ich die Welt mal die Welt sein und ich kümmere mich um mein Leben und um mein Umfeld. Und das darf man auch mal eine Woche oder 5 Wochen oder wie lange auch immer wir das brauchen machen. Und da wirklich auch sich erlauben, Grenzen zu ziehen und zu sagen, so, bis hierhin und jetzt bin ich erstmal meine Verantwortung, mich auch um mich zu kümmern. Weil niemand anders wird sich um unsere mentale Gesundheit, und darum geht es ja letztendlich, kümmern, wenn wir selber das nicht tun. Das ist ärgerlich und schade, ist aber so. Deswegen lieber früh damit anfangen, dann wird es leichter.
Das eine, was man sicherlich persönlich, was man mit sich selber auch entwickeln muss, Sie sprechen auch über Verbundenheit. Man könnte ja zunächst denken, Verbundenheit ist was Tröstliches, was Weiches, was Persönliches. Sie sagen aber sinngemäß, sie kann viel mehr sein. Warum ist Verbundenheit aus Ihrer Sicht ein echter, ein wirksamer Hebel gegen Ohnmacht?
Also Verbundenheit, und das ist jetzt gar nicht meine Meinung, sondern auch wieder, wenn wir in die Forschung schauen, ist das eine Mittel, was, also Verbundenheit können wir auch übersetzen in die Qualität unserer menschlichen Beziehungen. Ne? Wie wohl fühlen wir uns mit unserem Umfeld, mit romantischen Beziehungen, Freundschaften, Arbeitsbeziehungen, ganz egal. Je besser das ist, also nicht je mehr, sondern je besser, je mehr wir das Gefühl haben, hey, ich habe Leute, bei denen ich mich echt wohlfühle, bei denen ich mich wirklich so zeigen kann, wie ich bin. Das ist ganz entscheidend dafür. Also der einzige entscheidende Faktor oder der eine Faktor, der vor allem anderen dran steht, wie gesund wir leben, wie glücklich wir leben, wie lang wir leben sogar. Also das ist mal im individuellen Bereich. Und gesellschaftlich kommt noch ein Punkt dazu, und den finde ich, der ist ganz, ganz wichtig. dass wir inzwischen auch wissen, dass Menschen, die sich langfristig, wir alle fühlen uns mal einsam, darum geht's nicht, die sich langfristig einsam und abgeschottet und ausgeschlossen fühlen, dass die sehr viel empfänglicher sind für rechtsradikale Propaganda als andere Menschen. Das heißt nicht, statistisch gesehen, das heißt nicht, dass jede Person, die einsam ist, irgendwie morgen AfD wählt, darum geht's nicht, oder für die AfD kandidiert, sondern es geht darum zu sagen, statistisch gesehen sind die anfälliger. Also es ist wieder so eine Zielgruppe, können wir es uns vielleicht vorstellen. Und der Effekt, der da eben entsteht, ist, dass die Menschen, wenn sie auf diese Propaganda so ein bisschen anspringen, dass dann eigentlich so eine Spirale losgetreten wird, dass die einerseits bei dieser rechtsradikalen Gruppierung endlich in Anführungszeichen den vermeintlichen Anschluss finden, den Zusammenhalt, so hey, da gibt's Leute, die sich für mich interessieren. Das spielen die ja auch ganz konkret, diese Taktik, sag ich mal. Andererseits sich aber die Restgesellschaft noch mehr abwendet. Also das kennen wir, glaube ich, alle. Wir haben Leute in unserem Umfeld, wo wir denken, boah, ist es echt schwierig, mit dir noch zu diskutieren oder irgendwie zu reden. Ja. Und uns immer weiter distanzieren, einfach weil es super anstrengend ist und auch uns vielleicht selber emotional macht. Das heißt, es ist auch alles verständlich, aber hat halt gesellschaftlich wieder diesen Effekt, dass die Menschen eigentlich noch mehr von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Also das sind eigentlich tatsächlich Parallelgesellschaften, die bei uns entstehen. Und das ist eben so ein Ding bei Verbundenheit. Und das, finde ich, ist wirklich das Magische, ehrlicherweise, daran, dass wir bei Verbundenheit einerseits, wenn wir uns um bessere Qualität unserer mitmenschlichen Beziehungen bemühen, dass wir da einerseits was für uns tun, uns als Individuum wird es besser gehen, wir werden gesünder sein, glücklicher und sogar länger leben, statistisch gesehen, dass wir gleichzeitig aber auch was dafür tun, dass unsere Gesellschaft wieder mehr zusammenwächst. Und das ist, glaube ich, deshalb so wichtig, weil da kommen wir wieder zu Ihrer Eingangsfrage zurück. Wenn wir jetzt uns fragen, was ist denn eigentlich gerade so das, was uns beschäftigt, dann fällt den meisten von uns, glaube ich, sehr, sehr viel ein, um nicht zu sagen, viel zu viel ein. Und wir wissen oft gar nicht, wo fange ich denn an? So, mir geht's vielleicht selber nicht gut, aber schaut mal in die Welt so. Dann schaue ich in die Welt, dann denke ich wieder, bei mir selber geht's ja auch nicht gut und wir pendeln so hin und her. Und ich glaube, es ist sehr, sehr tröstlich und auch sehr wirksam, wenn wir da eben ein Feld finden, wo wir sagen, hey, hier gibt es was, da kannst du beides beeinflussen. Und ein Bild, das mir in dem Zusammenhang sehr gut gefällt, ist das Bild der sogenannten Mini-Demokratien. Dass wir uns vorstellen, unsere Demokratie als Ganzes, wenn wir jetzt mal nur von Deutschland vielleicht sprechen, das ist ja irgendwie ein abstrakter Begriff, ne? Die meisten haben vielleicht so den Bundestag vor Augen. Weiß ich jetzt nicht, ob es für alle so ein super inspirierendes Bild ist. Vielleicht haben wir auch gar nicht so ein konkretes Bild vor Augen. Mhm. Wir können uns aber, ein Bild, das mir sehr gefällt, ist zu sagen, eine große Demokratie in Deutschland besteht aus vielen Mini-Demokratien, Vereine, Schulen, Familien, Freundschaftskreise. Also immer, wenn Menschen so halbwegs mehr oder weniger regelmäßig zusammenkommen. Und diese Mini-Demokratien, die haben wir alle in unserem Leben. Da haben wir alle konkrete Bilder vor Augen, was das sein kann. Und jetzt kommt eben der Clou, je stabiler diese Mini-Demokratien sind, desto stabiler ist unsere Demokratie als Ganzes. Und das finde ich eben so schön, wirklich zu sagen, wir dürfen und sollen vielleicht sogar bei diesen Mini-Demokratien anfangen. Wir können Trump nicht stürzen, wir können diese Sachen von hier aus nicht machen, wir können nicht Kriege beenden als Einzelne, aber wir können schauen, hey, wie geht's meiner Nachbarin, wie geht's vielleicht mal in der Schule, wenn meine Kinder in der Schule sind oder Enkelkinder oder wie auch immer, zu sagen, hey, ich versuche mal da so ein bisschen rumzuhören und mich zu connecten und zu schauen, wie geht's eigentlich den anderen. Vielleicht auch, wenn ich ein ganz konkretes Problem habe, wenn ich sage, hey, ich weiß nicht, wie ich die Miete bezahlen soll für meine Wohnung, nicht immer nur zu schauen, scheiße, 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 wie komme ich damit selber klar, was ein total verständlicher Reflex ist, sondern auch zu schauen, wo gibt's denn andere Leute, denen es genauso geht, vielleicht können wir uns zusammentun und dann viel mehr bewegen. Weil dieses Zusammentun und dieses eben sich verbünden mit anderen Menschen gemeinsam Dinge angeht, genau unserer Funktionsweise als Mensch eigentlich entspricht. Wir sind nicht charakterunabhängig, im Grunde nicht dafür gemacht, alleine durchs Leben zu gehen.
Absolut. Und Politik findet ja nicht nur im Raumschiff Berlin statt, sondern ganz konkret da, wo ich wohne. Und zusammen mit den Menschen, mit denen ich wohne und im Verein bin, wie Sie das schon gesagt haben. Und wenn es um die Frage geht, wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung in der Demokratie, sehe ich genau darin, was Sie gerade formuliert haben, einen ganz, ganz wichtigen Ansatz. Wir müssen es auch mehr selber in die Hand nehmen. Wir müssen uns organisieren. Wir müssen verbunden sein. Und gleichzeitig, das habe ich ja auch bei Ihnen gelesen, dass Sie sagen, ein wichtiger Begleiter ist auch Mut, weil wir brauchen Mut, um in die Aktion zu kommen. Und das sagen Sie ja auch, Mut ist ansteckend. Mich würde noch interessieren, was heißt das ganz praktisch? Wie steckt Mut an und warum vielleicht oft eher leise als laut?
Also wir Menschen sind ja grundsätzlich Menschen, wir lernen ganz viel über Zuschauen. Merkt man schon bei Kindern, finde ich, wir können den Kindern alles sagen, mach dies nicht, mach das. Was sie letztendlich machen, ist das, was wir ihnen vorleben. Und im Prinzip ein bisschen mehr oder weniger funktionieren wir als Erwachsene auch immer noch so. Das heißt, wenn wir Menschen dabei beobachten, wie sie etwas Mutiges tun, dann macht uns das mutiger. Also das ist für uns ein Vorbild. Das ist genauso, wie wenn wir sehen, dass Menschen anderen Leuten helfen, dann werden wir hilfsbereiter. So funktionieren wir Menschen. Und das muss eben nicht immer der große, keine Ahnung, was wäre jetzt vielleicht so ein Klischee, mutiges Ding irgendwie, ich mach mal sowas Banales, Bungee-Jumping oder sowas sein, sondern das kann auch einfach sein in einer Diskussion mal, wo vielleicht Leute sich ganz einig sind, was weiß ich, alle Ausländer sind schlecht, mal zu sagen, hey, ich finde das nicht, meine Meinung ist es nicht, den Mund aufzumachen, Courage, Zivilcourage ist ja auch nichts anderes als Mut letztendlich,
ja.
In diesen kleinen Schritten zu sagen, ich stehe dazu, was ich denke, was ich fühle, wer ich bin und wer ich sein will vor allem. Und das mache ich. Und da kommen dann ganz andere Sachen dabei raus. Wenn Sie sich vornehmen, mutig zu sein, kommen da andere Sachen dabei raus, als wenn ich mir vornehme, mutig zu sein. Und nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Weil wir vor anderen Dingen Angst haben. Und tatsächlich mutig können wir eigentlich nur sein, wenn wir auch vor etwas Angst haben. Also ich sage das gerne als Beispiel, wenn ich jetzt keine Angst habe vor Hunden, dann ist ein Hund streicheln wirklich gar nicht mutig. Das ist einfach streicheln. Wenn ich aber totale Angst habe vor Hunden und vielleicht zum ersten Mal seit 30 Jahren mich traue, einen Hund zu streicheln, dann ist das so ziemlich das Mutigste, was ich tun kann. Und das ist, glaube ich, so wichtig beim Mut, dass wir das gar nicht so von außen messen können, sondern immer wieder diese Frage stellen, überwinde ich mich, schaffe ich das? Und ich habe das vor vielen Jahren schon mir irgendwann mal ganz konkret vorgenommen, wirklich zu sagen, versuch mal, wann immer es geht, das mutigere zu machen. Und das sind ganz oft nicht die lauten, sondern Mut kann auch heißen zu sagen, regelmäßig sich zu hinterfragen, tut mir das eigentlich noch gut, was ich hier gerade mache? Bin ich noch am richtigen Fleck? Stehe ich eigentlich noch zu der Meinung, die ich vor einem Jahr hatte? Verhalte ich mich eigentlich so, wie ich das von anderen erwarte? Also ich finde, den größten Mut brauchen wir eigentlich immer, wenn wir uns selbst hinterfragen und so unsere eigene Welt sich vielleicht ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Aber natürlich auch einfach zu sagen, hey, ich setze mich jetzt mal für andere ein, auch wenn es vielleicht bedeutet, dass dann wiederum andere mich kurz schief anschauen. Aber diese vielen, vielen kleinen Schritte und das Mutigste, wo ich jetzt am meisten Mut, glaube ich, gebraucht habe im letzten Jahr, um das vielleicht mal als Beispiel zu sagen, ich habe selber kandidiert für ein politisches Amt, ganz vor Ort, eben genau nach diesem Prinzip, hey, wenn mich alles stört, will ich mich irgendwie einbringen. Das meine ich jetzt gar nicht, sondern im Verlauf dieser Kandidatur haben wir uns recht schnell als Team entschlossen, wir wollen an die Haustüren gehen, wir wollen klingeln.
Vielleicht sollte man auch sagen, Sie haben als Landrätin
für 22.000 Menschen, genau. Und sehr, sehr großer Landkreis, also schwer, diese ganzen Menschen zu erreichen. Und wir haben sehr früh entschieden, wir wollen an die Haustüren gehen und wirklich diesen Kontakt suchen, weil auch die allerersten Gespräche schon wirklich immer waren, boah, Politik, alles korrupt und so weiter. So sehr viel nachvollziehbarer, aber sehr viel Frust und wenig Vertrauen. Und die ersten Klingel zu drücken, hat mich so viel Überwindung gekostet, weil ich lebe in einem sehr konservativen Landkreis. An dem Ort, wo ich jetzt ganz konkret wohne, hatten wir 20% AfD bei der letzten Bundestagswahl. Also ich wusste, da sind jetzt nicht Menschen, die sagen, Mensch, toll, du willst progressive Politik machen, juhu, oder nicht nur Menschen auf jeden Fall. Es hat mich so viel Überwindung gekostet, auch weil ich mich natürlich viel online aufhalte. Und in meinem Beruf schon die Erfahrung gemacht habe, gerade wenn ich so in bundesweiten Talkshows vielleicht bin, ich kriege da schon auch ganz schön miese Shitstorms ab manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Und das habe ich so ein bisschen projiziert auf so reagieren Menschen. Und dann habe ich geklingelt, nette Gespräche. Dann habe ich geklingelt und geklingelt und geklingelt. Ich habe insgesamt, um es abzukürzen, an mehr als 5000 Türen geklingelt in den letzten Monaten. Und eine einzige Person hat mich angeschrien und ich glaube, das war eine Person, die einfach alle anschreit. Also das hat sie jetzt nicht nach irgendwas Politischem an. Ansonsten immer gute Erfahrungen. Und das waren nicht hauptsächlich Menschen, die eh schon gut finden, was ich mache. Und die fanden auch nach dem Gespräch nicht automatisch gut, was ich mache. Die haben mich auch nicht gewählt, alle. Darum geht's aber auch gar nicht. Sondern zu sagen, wir reden miteinander. Und wir schaffen es auch bei Themen, wo wir vielleicht wirklich ganz am anderen Ende stehen. Also wo ich was denke, was die andere Person null nachvollziehen kann und die andere Person was denkt und auch so handelt, was ich null nachvollziehen kann, zu sagen, und wir reden trotzdem. Und ich muss dich nicht überzeugen und du musst mich nicht überzeugen, sondern dass wir reden, das ist der Erfolg. Und das hat mich so sehr geprägt im letzten Jahr, weil ich auch da gemerkt habe, und das meinte ich vorhin mit dem mich selber hinterfragen, dass ich ehrlicherweise schon oft auch zumindest so eine Hoffnung hatte, Mensch, wenn ich jetzt ganz lang mit der Person rede, vielleicht ändert die sich ja doch ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, diese Hoffnung habe ich weggelegt. Also zu sagen, das kann ich nicht beeinflussen. Was ich beeinflussen kann, ist zu sagen, wir reden immer noch. Und das weiß ich auch, das wird bei mir selber, hat es so viel verändert, da kann ich gar nicht anders, als zu denken, es wird bei der anderen Person auch was verändern. Was? Keine Ahnung, aber irgendwas anstoßen. Und das war für mich eben jetzt so eine ganz aktuelle Erfahrung, wo ich gemerkt habe, dieser Mut, der lohnt sich so sehr. Und dass das ansteckend ist, habe ich auch gemerkt, weil am Schluss waren wir 120 Leute, die geklingelt haben und genau die gleiche Erfahrung gemacht haben. Und das meine ich jetzt wirklich gar nicht politisch oder parteipolitisch, sondern rein menschlich. So dieses sich überwinden, zu sagen, hey, ja, das klingt furchtbar, bei fremden Menschen klingeln und über Politik reden, so, oh Gott, in diesen Zeiten. Ja. Aber eben dann zu sagen, es ist ehrlich gesagt total schön, weil es eine Gelegenheit ist, den Menschen wieder zu entdecken.
Also absolut überzeugend. Und auch was Sie sagen, wenn ich selber etwas anpacke, dann mache ich das nicht nur für mich, sondern auch für die Gesellschaft, für mein Umfeld und die Minidemokratien, die Sie ansprachen. Natürlich sind das Orte, wo man nach vorne schaut und wo man auch tatsächlich sich einbringt und andere animiert werden. Aber wie kriegt man, wir haben ja das Gefühl, dass sich Menschen im Moment in unserer Gesellschaft mehr ins Private zurückziehen, die Vereinsaktivitäten lassen nach. Parteien würden sich auch wünschen, wenn mehr sich politisch engagieren, einfach sich einbringen und versuchen, Verantwortung zu übernehmen. Wo ist da der Hebel aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung, dass man mehr Menschen ins Machen bringt?
Selber was machen und nicht nur reden, ist meine Erfahrung.
Also
selber wirklich vorangehen im Kleinen und immer wieder auch schauen und das Machen, meine ich jetzt tatsächlich, also nicht nur reden, sondern wirklich machen, also zu sagen, wo sind denn Dinge, die wir machen können? Weil meine Erfahrung ist, Menschen haben eigentlich schon Lust, sich zu engagieren. Das ist ganz spannend, weil was Sie gesagt haben, stimmt natürlich, Vereine haben immer weniger Mitglieder. Das Ehrenamt stagniert aber gar nicht in Deutschland. Sehr viele Menschen engagieren sich nach wie vor. Gerade bei den jungen Leuten ist das sogar eine ganz, ganz hohe Zahl. Bloß ist es oft nicht mehr in diesen für uns vielleicht gewohnten Strukturen von Vereinen, sondern es ist oft projektbezogen, phasenbezogen, zeitbezogen. Aber das ehrenamtliche Engagement ist nach wie vor super hoch in Deutschland. Und da gibt es eigentlich auch nicht so eine Rückläufigkeit. Zum Glück, das finde ich so wichtig zu betonen. Also Vereine, ja, die haben dieses Problem auf jeden Fall. Aber man kann nicht sagen, dass Ehrenamt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das auch so ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist. Bei den politischen Parteien, die progressiven Parteien haben eigentlich auch einen ziemlich starken Zulauf. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, die AfD ja auch. Also es ist ja auch leider politisch. Also ich glaube eigentlich gar nicht daran, dass Menschen sich nicht engagieren. Ich glaube, was ein Thema ist, und das habe ich selber auch erlebt, und da gibt es ja auch ganz viel, wurde schon sehr viel dazu geschrieben und gesprochen, ist die Zeit tatsächlich. Also viele Menschen sind sehr überfordert von ihrem eigenen Alltag und nicht, weil sie es irgendwie nicht auf die Reihe kriegen, sondern weil wir eine strukturelle Überlastung von großen Teilen der Gesellschaft haben. Also wenn es für mich ganz schwer ist, Kinderbetreuung zu organisieren, wenn ich meine eigenen Eltern vielleicht pflegen muss, wenn ich ein Kind mit Behinderung pflege oder mich darum kümmere, all diese Faktoren, und das ist ja nicht jetzt irgendwie eine Person von 1000, sondern da gibt es ja viele Menschen in Deutschland, die davon auf die eine oder andere Art und Weise betroffen sind, dann habe ich oft nicht mehr die Kapazitäten dafür. Dann kann ich das noch so sehr wollen. Es funktioniert nicht. Einfach rein zeitlich. Also der limitierende Faktor ist bei vielen, glaube ich, Zeit. Und das ist ein großes strukturelles Problem. Und gleichzeitig sind das aber oft die Personen, die an sich eigentlich schon sehr engagiert sind, weil sie diese Dringlichkeit halt verspüren. Weil sie halt merken, hey, verdammt, so kann es nicht weitergehen. Und das erlebe ich schon, zum Beispiel bei vielen Eltern, dass auch so eine Politisierung gerade stattfindet, ne, auf kleinster Ebene. Also so dieses, es kann doch jetzt nicht immer so weitergehen. Es kann doch nicht. Und ich glaube, eigentlich dieser Frust ist schon ein erster Schritt dann auch zum Handeln. Und vor Ort ist meine Erfahrung wirklich aus diesem Modus von wir beschweren uns oder wir bleiben bei der Diagnose, was alles schief läuft, das ist auch wichtig und so, also warum nicht? Aber dann vor allem zu was zu kommen, zu sagen, hey, was machen wir denn anders? Also nicht nur gegen was zu sein, sondern wirklich für was. Wirklich zu sagen, wir wollen jetzt ganz konkret hier vor Ort XY bewirken. Wir wollen, keine Ahnung, einen Zebrastreifen, wir wollen eine neue Kita-Gruppe, wir wollen ein Pflegeheim, was weiß ich, irgendwas, was vor Ort einfach fehlt. Einen Fußballplatz, neues Haus für die Feuerwehr, ist ja jetzt wurscht. Also irgendwas, was vor Ort fehlt. Und dann zu sagen, und das wollen wir. Und wir sind nicht nur gegen Sachen und wir sind nicht nur gegen Klimakrise, obwohl das natürlich wichtig ist, sondern wir sind für was. Wir entwerfen ein konkretes Bild davon, wofür sind wir. Und es ist so viel einfacher, Menschen zu begeistern, für etwas zu sein, als gegen etwas. Und das ist nicht, weil wir Menschen faul sind, sondern wir brauchen diese konkreten Bilder von einer Zukunft, die uns anzieht, damit wir das Gefühl haben, da entwickeln wir uns hin und da gehen wir hin. Weil wenn wir immer nur gegen was sind, haben wir trotzdem vor unserem inneren Auge das, wofür wir sind, vor Augen. Also wenn wir nur gegen Klimakrise und gegen Kriege sind und was ich alles 100% bin, aber wenn ich mir jetzt jeden Morgen auf den sage, ich bin gegen Krieg zum Beispiel, habe ich trotzdem jeden Morgen Krieg vor Augen. Und was ich brauche, ist aber den Frieden. Wie kann der aussehen? Wie kommen wir dahin? Waffenstillstand. Wieder aneinander, also sich annähern von verfeindeten Gruppen und so weiter. Diese Bilder brauche ich vor Augen, um dann da auch zu landen. Und das ist ganz wichtig. Wofür bin ich? Und damit können wir auch andere Leute anstecken.
Ich habe mir gerade die Frage gestellt, warum eigentlich müssen es immer nur Politikerinnen und Politiker sein, die zu Wahlkampfzeiten an Haustüren klingeln, um mit Menschen in Kontakt zu kommen? Wie wäre es eigentlich, wenn wir einfach auch klingeln würden? Vielleicht erstmal zunächst beim Nachbarn und ja, einfach das Gespräch suchen. Wir wissen ja, viele Menschen suchen nach Gesprächen, trauen sich aber nicht oder haben sich zurückgezogen. Und wenn du erst einmal diesen Knopf dann gedrückt hast, dann könnte es funktionieren. Und auch in dem Sinne, weil das haben uns schon etliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auch hier im Podcast gesagt, genau das, was Sie gerade eben formuliert haben. Wir müssen mehr die positiven Geschichten erzählen. Es ist ja nicht nur alles Mist in unserem Land. Und es ist nicht immer nur so, auch wenn die Deutsche Bahn als Symbol für das Nicht-Gelingen gilt. Aber sie kommt auch manchmal pünktlich an. Ich fahre viel Bahn und ich weiß das auch, ja. Und wenn es uns denn gelänge, auch auf der niederen Ebene zunächst einmal aufzuhören, nur rumzumotzen, nur das Schlechte in den Vordergrund zu stellen, sondern einfach in Ruhe mal schauen, was ist eigentlich gut? Und im Prinzip geht's uns ja immer noch gut.
Ich glaube, dieses mit dem immer noch gut, also ich fühle das total. Ich habe ja auch in Afghanistan gelebt. Ich habe das sozusagen gesehen, wie es Menschen geht, ja, die vielen von diesen Grundlagen fehlt. Dieses Wissen alleine, glaube ich, hilft aber leider nicht, weil das sehr rational ist und weil das, glaube ich, eher dazu führt, dass wir dann noch Angst haben. Es könnte ja uns irgendwann nicht mehr gut gehen. Und wenn das Gutgehen schon so schlecht ist, wie ist denn dann das Schlechtgehen und so weiter? Also da bin ich weiß, was Sie meinen. Ich habe auch das selber gefühlt, aber da merke ich zumindest, dass es ein bisschen schwer ist, Leute damit anzustecken und auch mich selber davon zu überzeugen, ehrlicherweise, wenn ich wirklich in so einem Krisenmoment bin. Aber ich glaube, dieses, selbst wenn alles Mist wäre, jetzt nehmen wir das mal an, um gar nicht darüber zu diskutieren, wie viel ist denn Mist oder nicht. Wenn ich da raus will, muss ich an was anderes denken als den Mist. Also selbst wenn ich sage, okay, hier ist alles schlecht, die Deutsche Bahn ist nur scheiße, so, da funktioniert gar nichts, dann, wenn ich das verändern will, hilft es nichts, wenn ich immer, dann muss ich das erstmal feststellen, so, fair enough. Aber wenn ich dann immer nur dabei bleibe, ja, aber sie ist so schlecht und sie ist so schlecht, damit ändere ich nichts. Was ich wissen muss, und da sind wir wieder bei dem X, wie kommen wir da raus? Wie wird's denn besser? Was genau brauche ich für Schritte? Und dann kann ich ankommen, weil wir brauchen mehr Investitionen, wir brauchen Deutschland-Ticket, was weiß ich, dann kann diese ganzen Schlüsse daraus ziehen. Oder wir brauchen, dass mehr Leute überhaupt wieder Bahn fahren. Vielleicht motiviere ich Leute in meinem Umfeld, wie auch immer. Aber dann kann ich diese ersten Schritte gehen. Und vor Ort kann ich nur empfehlen, es ist lustig, dass Sie das sagen mit dem Klingeln, ich empfehle es momentan allen und nicht, also ich empfehle es auch meinen politischen Konkurrenten, sind leider nur Männer, deswegen muss ich nicht gendern, ich empfehle das auch in jedem anderen Kontext. Ich habe letztens gesprochen mit einer Bürgerenergiegenossenschaft für erneuerbare Energien, die eigentlich beim Thema Windkraft sehr, also super viel Leute immer haben, die sich engagieren und auch, da geht es ja auch darum, Geld zu investieren. Jetzt fangen sie das an mit Nahwärme, da ist das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Und dann habe ich auch gesagt, klingelt doch mal bei den Leuten, macht einen Flyer, erklärt es, sucht das Gespräch, das ist was Neues, da brauchen die Leute ein bisschen Kontakt. So, ihr müsst die gar nicht überreden, aber einfach nur sagen, hey, wir sind hier, deswegen sind wir motiviert, deswegen wollen wir das machen. Und das kann man auf alle Bereiche anwenden. Und selbst wenn es nicht das Klingeln ist, weil das vielleicht für viele eine große Überwindung ist, wir treffen ja Leute in unserem Leben. Wir stehen ja im Supermarkt an der Schlange, wir sitzen ja in der Bahn, wir gehen ja morgens zum Bäcker vielleicht. Also wir haben ja Gelegenheit, wo wir Menschen treffen, die wir noch nicht kennen. Und darum geht's ja erstmal. Und dann können wir vielleicht mal damit anfangen, die anzulächeln oder zu sagen, zu grüßen einfach nur oder uns zu bedanken an der Kasse und zu sagen, schönen Tag noch. Und diese ganzen Sachen. Und jetzt, ich bin immer so ein Fan davon, diese, was wir aus der Forschung wissen, auch mit reinzubringen, weil es ist ja nicht nur irgendwie ein angenehmes Gefühl, sondern wir wissen aus der Forschung tatsächlich, dass diese kleine Intervention, also jemanden anlächeln oder angelächelt werden oder wirklich 1-2 Minuten mit einer fremden Person sprechen, in unserem Körper steigt da messbar der Spiegel an Hormonen, der unser Immunsystem stärkt, der uns glücklicher werden lässt, gesünder und produktiver. Das heißt, wenn wir nur ganz egoistisch denken, wenn wir jetzt mal die ganze Gesellschaft beiseite lassen, ist es gut, diese Dinge zu tun. Wenn wir wirklich nur an unser Selbst denken. Und gleichzeitig hilft es eben auch, dass wir so zusammenkommen. Und dieser menschliche Aspekt, ich bin sicher, es hat einen sehr, sehr großen politischen Effekt. Wir haben als Team an über 35.000 Haustüren geklingelt von 90.000, also mehr als jede dritte Tür. Und die AfD ist bei uns verhältnismäßig gering geblieben. Immer noch zu viel, wenn es nach mir geht, aber verhältnismäßig gering. Und ich bin sicher, da gibt es viele Faktoren, aber ich bin sicher, diese Gespräche sind ein Faktor davon. Und das ist, also es hat diesen politischen Effekt. Was es aber auch hat, und das habe ich vorhin schon angedeutet, ist das Menschliche. Ich habe so viele berührende Gespräche geführt, nicht nur ich, das ganze Team. Wir haben Menschen getroffen, die tatsächlich einfach sagen, ich habe schon ewig nicht mehr mit irgendjemandem gesprochen, die sofort ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Und ich sage das nicht, ich fand das berührend, ich fand das nie nervig oder sowas, ich fand das immer berührend. Eine Frau zum Beispiel, die gesagt hat, eine sehr alte Frau, die gesagt hat, ihr wurde ihr Fahrrad gestohlen und seither fühlt sie sich so unsicher und sie ist nicht mehr mobil und kommt nicht mehr vors Haus. Und die hatte so viel Wut auf diesen Fahrraddiebstahl und war einfach ganz, ganz verunsichert, so auch in Bezug, also das hat so sehr ihr Bild von der Gesellschaft geprägt quasi, dieser Diebstahl. Ja. Und dann hat jemand aus dem Team gesagt, komm, wir besorgen dir ein neues Fahrrad, haben gebrauchtes Fahrrad besorgt, sind am nächsten Tag wieder zu der Frau oder 5 Tage später, weiß ich nicht mehr. Und haben dann mit der dieses Fahrrad ihr geschenkt und da hat sie festgestellt, sie kann gar nicht mehr Fahrrad fahren. Sie ist gar nicht mehr stabil genug, um weiter dieses Fahrrad zu nutzen. Jetzt könnte man denken, total frustrierend. Nein, für diese Frau war das so eine Erleichterung zu merken, okay, das liegt jetzt gar nicht an dem Diebstahl, dass ich so frustriert bin, sondern ich brauche einfach eine andere Art, mobil zu sein. Und das ist jetzt so ein kleines Beispiel. Da könnte ich jetzt stundenlang Beispiele aufzählen, die passiert sind in diese Richtung. Ganz unterschiedlich auch von kleinen Kindern, die was erzählt haben, bis wirklich egal welches Alter, egal welche Herkunft, Beruf und so weiter. Diese menschlichen Begegnungen verändern so viel. Und ich kenne das selber von mir. Ich treffe in meinem Beruf viele Menschen. Ich rede auch viel mit Menschen. Und ich mag auch Worte gern. Vielleicht spielt das alles da eine Rolle. Aber es gibt so viele Menschen, mit denen ich nicht länger als 1 oder 2 Stunden gesprochen habe in meinem Leben. Und die was gesagt haben, was ich nach Jahren oder Jahrzehnten noch habe in meinem Herzen und was mich prägt und was mich ganz eindeutig und belegbar sozusagen, ich weiß die Momente, in denen mich diese Sätze geprägt haben. Das Gleiche kann auch passieren bei Büchern, die wir lesen, Interviews, die wir hören. Ja. Also das kann so eine wichtige Rolle für unser Leben einnehmen. Und die Kehrseite davon ist ja auch, wir können diese Rolle für andere einnehmen. Es gibt irgendwo da draußen Menschen, die eine Sache, die wir gesagt haben, mit sich tragen und die deren Leben verändert hat. Und das, finde ich, ist sowas, was wie so eine wirkliche Superkraft von uns Menschen ist, dass wir einander so gut tun können und dass wir dieses menschlich, ne, das ist ja auch so ein Wort, das wir so benutzen, das war sehr menschlich, ne, dass das eigentlich wirklich das ist, was uns im Kern ausmacht. Und damit will ich jetzt nicht sagen, alle Menschen machen nur gute Sachen. Wir sehen ja jeden Tag die Belege davon, dass das nicht so ist. Aber sich klar zu machen, das haben wir auch. Und da wieder hinzukommen und das auch bei uns selber rauszukitzeln und rauszuschälen vielleicht, kann auch manchmal mühsam sein, und uns zu trauen, das zu zeigen.
Sehr überzeugend und ich glaube tatsächlich, viele Menschen können mit kleinen Schritten sehr viel bewegen und viele gemeinsam können noch viel mehr bewegen. Also insofern sicherlich eine sehr gute Grundlage für auch echte eigene Initiative, im Kleinen wie im Größeren. Herzlichen Dank dafür. Ich will noch einmal zurückkommen zu dem Thema Nachrichten, was Nachrichten mit uns machen. Es geht ja nicht nur um Social Media, es geht auch um das, was sonst auf uns einprasselt an Nachrichten und wie wir damit umgehen. Was wären aus Ihrer Sicht die ersten praktischen Schritte, um wieder einen besseren, einen gesünderen Umgang mit Nachrichten und Social Media zu finden? Weil das positive, mutmachende Ende der Nachrichten, da können wir für werben, aber das wird natürlich so nicht passieren. Also insofern, wir müssen mit dem Schwall an auch ja natürlich beeindruckenden, sorgenmachenden Nachrichten müssen wir umgehen. Was wäre Ihre Empfehlung dazu?
Die Mindestanforderung ist für alle, die es haben, Push-Nachrichten vom Handy braucht kein Mensch. Niemand von uns muss in Echtzeit Eilmeldungen aufs Handy bekommen. Eilmeldungen in Anführungszeichen, weil das ja, ja einfach auch eine Kategorie ist, die letztendlich häufig ja einfach gesetzt wird. Also das brauchen wir nicht. Bitte verfolgt keine Live-Ticker, außer ihr habt Verwandte, die genau in dieser Region gerade von einer Krise betroffen sind oder Menschen, die euch am Herzen liegen. Ansonsten braucht ihr niemand von uns. Niemand von uns muss minütlich, sekündlich, auch nur halbstündlich mit diesen ganzen Sachen sich informieren. meine Empfehlung ist, wirklich einen Fokus zu setzen. Welche Themen interessieren mich, welche nicht? Bei Social Media wird es immer schwieriger. Früher habe ich noch empfohlen, ihr könnt ja selber filtern, ihr könnt ja bestimmen, wen ihr folgt oder nicht. Das ist heutzutage nicht mehr so, weil uns einfach alle möglichen Sachen angezeigt werden. Also dieser Tipp ist leider überholt, was an sich auch schon, also da könnte man ja wieder hin, strukturell, indem man den Unternehmen vorschreibt, so müsst ihr euer Produkt strukturieren, dass das eben nicht mehr möglich ist, dass wir eine Auswahl haben. Also das jetzt nicht. Das andere ist zu sagen, konsumiert mal Nachrichten, die nicht so sind. Es gibt ja, also dieses Scheiße plus X in professionell heißt ja konstruktiver Journalismus. Es gibt ja bereits konstruktiven Journalismus. Klar, das ist nicht die Mehrheit, aber es gibt den ja bereits. Und es gibt schon auch so eine Bewegung, wo das ein bisschen mehr wird oder sich aufbaut oder zumindest versucht wird, in diese Richtung zu arbeiten. Und es gibt zwei Seiten, die auch jeweils App und Newsletter sind, also je nachdem, wie gern konsumiert wird. Das eine ist Good News und das andere ist Squirrel News, wie das Eichhörnchen. Die sind beide kostenfrei, deswegen empfehle ich die gern. Und die machen tatsächlich gar keine eigenen Nachrichten, sondern die sammeln, deswegen auch Eichhörnchen, die sammeln von allen möglichen Redaktionen die Nachrichten zusammen, in denen dieses X quasi schon ist. Das ist thematisch sehr, sehr unterschiedlich. An manchen Tagen ist es eher so, sage ich mal, kleinere News vielleicht, aus eher so nicht ganz so politisch entscheidenden Bereichen. An anderen Tagen aber auch nicht. An anderen Tagen sind es wirklich sehr, sehr politisch wichtige Themen. Und ich würde einfach mal empfehlen, das auch zu konsumieren, um überhaupt zu merken, hey, ich kann auch Nachrichten konsumieren, um mich anders fühlen, um diesen Unterschied zu merken. Und ich empfehle die beiden Seiten auch deswegen gerne, nicht nur, weil sie kostenfrei sind, sondern weil da eben von ganz verschiedenen Redaktionen gesammelt wird. Das heißt, mit der Zeit merke ich vielleicht sogar, okay, die Themen interessieren mich oder diese Redaktion interessiert mich oder diese Autorin, keine Ahnung. Und einfach stärker nach dem zu suchen, was uns gut tut und dieses Scheiße plus X auch beim Lesen wirklich vor Augen zu haben, weil wir, das ist jetzt nochmal ein bisschen ein anderes Thema, aber weil wir Menschen, unser Gehirn ja tatsächlich so funktioniert, dass wir sehr von negativen Informationen angezogen werden und wir das sehr fokussieren, priorisieren, dass wir auch negative Informationen für relevanter halten als andere. Also wir haben da einen super starken Fokus drauf, evolutionsbiologisch bedingt. Das heißt, selbst wenn in einem Artikel oder in einem Bericht so ein X auftaucht, übersehen wir es ehrlich gesagt auch häufig, weil wir so sehr aufs Negative fokussiert sind und, muss man auch sagen, weil es häufig nicht in der Überschrift steht, sondern irgendwo kleiner versteckt. Also beim Konsumieren auch wirklich zu schauen, gibt es da schon ein X? Und wenn es vielleicht keins gibt, bei den Themen, die mich wirklich, wirklich brennend interessieren und beschäftigen und vielleicht auch wirklich so, dass ich nachts daran denke oder keine Ahnung, dann wirklich auch mal zu schauen, kann ich so ein X finden? Oder mir auch zu denken, was könnte denn so ein X sein? Wo kenne ich vielleicht sogar schon Menschen, die damit umgehen? Also ganz beharrlich immer nach diesem ersten Schritt schauen. Das hilft auch beim Konsum. Und den gibt es oft schon, aber wir übersehen den halt. Und generell würde ich fast als pauschal sagen, bei den meisten Menschen tendenziell ein bisschen weniger konsumieren als bisher. Also jetzt einfach nur so durchschnittlich, weil wir sehr, sehr viel konsumieren als gesamte Gesellschaft. Aber da habe ich ja vorhin schon gesagt, würde ich immer empfehlen, weil es ist halt doch eine sehr individuelle Frage, selber ein bisschen beobachten, ein Gefühl dafür bekommen, wann bin ich überfordert, wann habe ich wirklich nur noch diesen, oh Gott, die Welt ist schlecht, und dann auch einfach mal Handy ausmachen, raus in die Natur, Leute treffen, irgendwas Gutes essen, viel Wasser trinken, so, also was tun, was uns selber gut tut, mit anderen Menschen verbünden, und dann, ja, dann ist das ein erster Schritt. Und natürlich, wenn das alles nicht reicht, ist auch wichtig, also wenn wir das Gefühl haben, habe ich eigentlich gerade Depressionen, dann bitte, bitte, bitte Behandlung suchen. Das ist natürlich dann ein anderer Rahmen, der da nötig ist.
Nur eine kleine Ergänzung zu Ihren Empfehlungen für die guten Newsletter. Ich freue mich immer und empfehle gerne den von der Zeit am Wochenende, wo auch nur gute Nachrichten verbreitet werden. Natürlich vor allem aus der Zeit, aber auch aus anderen Blättern. Auch ein sehr mutmachendes Konstrukt, wie ich finde.
Ja, ansonsten kann ich nur sagen, Sie sind wirklich eine großartige Mutmacherin, die auch gezeigt hat, jetzt in dem Gespräch, was es bedeutet, wie kann Mut und Mut machen anstecken. Sie wirken sehr, sehr ansteckend und es ist sehr angenehm, mit Ihnen zu diskutieren. Und es bleibt ein ja, ich sage jetzt mal so, ein wohlig angenehmes Gefühl in schwierigen Zeiten, dass eben doch was geht. Also das finde ich ganz großartig. Und ja, gerne würden wir noch sehr viel länger mit Ihnen weiter diskutieren, aber mit Blick auf die Zeit biegen wir auf die Zielgerade ein und haben am Ende auch für all unsere Gäste und Gästinnen noch eine abschließende standardisierte Schlussfrage, die da lautet: Was gibt Ihnen persönlich Zuversicht, nicht nur als Expertin, sondern auch als Bürgerin in Zeiten wie diesen?
Dass jede Bewegung eine Gegenbewegung hat. Wenn die Welt immer finsterer wird, gibt es immer, auch wenn wir in die Geschichte schauen, immer mehr Menschen, die versuchen, sie heller zu machen, die, sei es im Politischen oder im Privaten, die sagen, es kann nicht so weitergehen, wir verbünden uns, wir wollen das anders machen. Und genau das passiert gerade in der Welt, das passiert in Deutschland. Wenn wir nach Amerika schauen, das ist, glaube ich, ein Ort, der viele von uns besorgt momentan. Der Widerstand dort wächst. Trump hat die niedrigsten Zustimmungswerte ever von beiden Kandidaturen. Das schließt den Sturm des Kapitols mit ein. Also das sieht wirklich nicht so gut aus gerade. In Deutschland gibt es viel breitere Mehrheiten zu großen politischen Themen, als wir denken. Wenn wir anschauen, eine Mehrheit ist für Tempolimit, eine Mehrheit ist für mehr erneuerbare Energien, eine Mehrheit ist für einen menschlichen Zusammenhalt, halt für besseres Miteinander. Also das ist nicht immer die Wahlergebnisse, aber wenn wir uns den Themen wieder widmen, den Bedürfnissen der Menschen, dann merken wir, dass wir als Gesellschaft nicht so gespalten sind, wie das wahrgenommen wird und wie auch die rechte Narrative uns das sagt. Um es konkret in ein Buch oder eine Autorin zu bündeln, vielleicht ein interessanter Gesprächsgast für diesen Podcast. Gilda Sahebi hat dazu ja auch ganz viel geschrieben, warum wir eben in Wirklichkeit nicht so gespalten sind, wie wir denken. Und das ist für mich gerade Mut, den ich finde und den ich auch suche. Also immer wieder zu schauen, wo sehe ich eigentlich Anzeichen und Symptome dafür, dass wir in Wirklichkeit gar nicht so gespalten sind, wie wir denken, und immer wieder auf die Menschen zuzugehen und auch zu merken, wie das ganz viel verändert, wenn ich selber diese Überzeugung nicht in mir habe, dass ich dann einfach auch wieder offener auf Menschen zugehen kann. Und wenn ich es noch banaler machen würde, Menschen machen mir Mut. Es sind letztendlich immer Menschen, die mir Mut machen, die mich auch motivieren, weiterzumachen, sei es unser jüngstes Kind, das ist 2,5 Jahre alt, zu wissen, okay, Zukunft ist nichts Abstraktes, das ist mein Leben und das Leben von vielen anderen Kindern. Und das macht mir Mut, andere Menschen.
Toll.
Frau von Wurm-Seibel, ich habe am Ende des Gesprächs immer die Aufgabe, die drei wesentlichen Punkte zusammenzufassen oder nochmal in Erinnerung zu rufen, die im Gespräch angesprochen wurden, ist sehr, sehr schwer, gebe ich ganz offen zu in diesem Fall. Den wichtigsten Punkt, den ich oben drüber stelle, Sie machen einfach Mut. Das kann ich Ihnen auch nochmal bestätigen mit dem, was Sie sagen und wie Sie es sagen. Sie leben offensichtlich das Thema Mut und mutig in die Zukunft zu schauen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, auch ganz wichtig in unserer Reihe. Ich habe drei Punkte, will ich trotzdem nochmal aufgreifen. Punkt 1, bei all dem, was auf uns zukommt, was uns negativ beeindruckt, es gibt immer einen Ausweg, sagen Sie. Es gibt immer auch ein konstruktives Element und wir sollten aktiv danach suchen. Scheiße plus X heißt in Ihrer Formel, wir müssen uns bei all dem Negativen, was kommt, wir müssen uns auch die positiven Dinge suchen, die da drin stecken und die helfen, aus dieser Situation rauszukommen, dann hilft es uns auch. Das Zweite, wir sind niemals ohnmächtig. Wir haben niemals keine Chance. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr mutmachender Aspekt. Und dazu gehört aber auch das Thema Verbundenheit, was Sie angesprochen haben. Die Verbundenheit mit anderen, das Agieren gemeinsam mit anderen, das Begegnen mit Menschen, das Austauschen mit Menschen hilft mir selber, hilft der Demokratie im Kleinen, in ihrer Mini-Demokratie, die Sie angesprochen haben, und in der Multiplikation in der Gesellschaft. Und dann der dritte Punkt nochmal, Mut als Vorbild. Ja, jeder kann etwas unternehmen im Kleinen, sei es in Ihrem Fall das Klingeln an der Haustür, um Gespräche zu führen, nicht um Prozente zu erzielen. Natürlich war das eine Idee dabei, aber Sie haben die Gespräche geführt und Sie haben gemerkt, wie das tatsächlich auch wirkt. Und ja, jeder kann etwas tun im Kleinen. Er muss keine großen Themen bewegen, er kann einfach offen mit Menschen umgehen, Menschen ansprechen, Menschen anlächeln und Verbundenheit und Zuversicht ausstrahlen. Und das ist etwas, was einem selber hilft und der Gesellschaft. Das wären meine drei Punkte, die etwas ausführlicher jeweils geraten sind, die ich zusammenfassen würde, festhalten würde, neben all dem vielen anderen, was Sie gesagt haben. Wir bedanken uns sehr.
Vielen Dank, ich habe zu danken.
Ja, danke, Thomas. Damit sind wir am Ende dieser Mutmacher-Folge angekommen. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Informationen an die Hand geben konnten, sondern vor allem auch einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders zum zuversichtlich bleiben oder, wenn Sie es noch nicht sind, dann zum zuversichtlich werden.
Denn gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Stimmen wie die von Ihnen, Frau Wurm-Seibel, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege zeigen. Und Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen, sich zu engagieren, Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit, unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu auch in den Shownotes.
Und wenn Sie den Inhalt unserer Gespräche auch jenseits des Podcasts nachlesen möchten, unser erstes Buch ist inzwischen erschienen. Es heißt »Zwei alte weiße Männer – Mutmacher für schwere Zeiten, was hoffen lässt« und ist im Buchhandel und auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Ja, darin finden Sie viele Gedanken, Erfahrungen und Passagen aus unseren Mutmachergesprächen für alle, die in unruhigen Zeiten nach Orientierung, Zuversicht und Haltung suchen.
Zwei alte weiße Männer kommt wieder in 2 Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.